Ich weise aus gegebenem Anlass darauf hin, dass wir heute in geheimer Sitzung tagen.« Mit staatsmännischem Lächeln blickte er über das Feld der 711 Abgeordneten im Residenzparlament. »Die Liga Freier Terraner besteht mit Stichtag zur Jahreswende aus 3143 Welten. Als Kerngebiet der LFT gilt eine Raumkugel von 5000 Lichtjahren Durchmesser, ein Territorium, das sich aus dem historischen Erbe des Solaren Imperiums herleitet. Aber aus Größe und der Macht erwächst auch eine Pflicht. Wer die Milchstraßenvölker auf einen gemeinsamen Weg führen will, muss ein gemeinsames Ziel aufzeigen.«
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 35. Am Mikrofon Tim Pritlove. Und wir machen weiter mit frischen Themen. Und heute haben wir was ganz Besonderes auf der Liste. Diesmal geht es nicht um Technik, sondern um Kultur, aber dann auch wieder um Technik. Das Thema ist heute Perry Rhodan. Ja, Chaos Radio Express. Wir haben uns erholt von der Fußball-Weltmeisterschaft und heute ist das Thema auch nicht mehr die WM, sondern wie schon gesagt, Perry Rhodan, ein Name, den sicherlich jeder schon mal gehört hat, ist so ein bisschen wie Beate Uhse, jeder kennt den Namen, aber im Gegensatz zu Beate Uhse hat, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder eine klare Vorstellung davon, was das ist. Ich erinnere mich selber immer noch daran, dass es immer so ein bisschen unklar war, was ich mir eigentlich genau darunter vorstellen muss. Aber eigentlich waren das ja diese Heftchen. Mit mir ist jetzt Gregor Sedlak. Hallo Gregor,
kannst du Hallo, mich hören? Hallo Tim, ich kann dich hören.
Super.
Ich möchte da gleich einhaken.
Oh, du möchtest sofort einhaken. Ja. Ich wollte dich noch kurz vorstellen, Gregor. Du bist ja selber in diesem Perry Rhodan-Universum ein Mitstreiter und ein langjähriger Fan.
Genau.
Da können wir auch gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber jetzt kannst du ja schon mal einhaken.
Genau. Also die phonetische Aussprache, die offizielle ist, obwohl Perry Rhodan ein amerikanischer Staatsbürger gewesen ist, da es eine deutsche Weltraumserie allerdings ist, nennen wir den Menschen Perry Rhodan.
Und ich habe Rhodan gesagt.
Genau.
Oh ja.
Das ist nicht falsch, aber...
Ja, okay, aber das ist genau diese Illusion. Aber es kommt ja auch aus der Zeit dieser ersten Heftromane in den 60er Jahren. Perry Rhodan ist 1961 gestartet worden als Serie. Da gab es dann auch so andere Heftromane, so wie Jerry Cotton. Und überhaupt generell war es ja total hip mit englischen Namen zu arbeiten.
Ja, also der Heftroman selber ist, wie ich es gerne bezeichnen möchte, ein diskretes Massenmedium. Allerdings direkt nach dem Krieg waren die Ressourcen knapp und der Hunger nach Unterhaltung und Literatur groß. Und der Heftroman billig im Rotationsdruck auf billigsten Pulp-Papier zu erzeugen, sehr populär und auch gerade für breiteste Bevölkerungsschichten zugänglich und wurde durch die Bank gelesen. Mit Perry Rhodan ist wahrscheinlich schon so eine zweite und dritte Welle, wo also durch das Serienprinzip schon versucht worden ist, in so einer Marketingmaßnahme eine stärkere Leserbindung zu begründen.
Was ist Perry Rhodan oder Rhodan?
Habe ich Perry Rhodan gesagt?
Ich glaube, du hast Perry Rhodan gesagt.
Das ist schlimm. Bitte Bitte unterbrich mich. Sofort sollte ich nochmal Perry Rhodan sagen.
Okay, ich habe dich wahrscheinlich angestiftet. Also Perry Rhodan ist also ein, aber trotzdem ist er amerikanischer Staatsbürger. Das passt ja irgendwie nicht zusammen.
Perry Rhodan.
Jetzt gut aufpassen.
Ist in seinem Paralleluniversum der erste Mann auf dem Mond gewesen. Also der Neil Armstrong des Periversums heißt Perry Rhodan und der ist mit seiner Crew der ersten Mondlandeexpedition mit der Stardust dort gelandet und ist gleich in ein Abwehrsystem eines dort notgelandeten Arkonidischen Forschungskreuzers hängen geblieben.
Okay, jetzt steigen wir schon sehr in diese Universumswelt ein. Das wollen wir ja auch machen, aber ich wollte es nochmal kurz zusammenfassen, wovon wir also eigentlich reden. Also Perry Rhodan ist eine Heftserie, gab es für wenig Groschen, für wenig Pfennig an jedem Kiosk zu kaufen und ist dann wie häufig erschienen? Also wie regelmäßig ist das erschienen?
Also seit dem 8. September 1961 haben sie es geschafft, jede Woche ein Heft zu publizieren.
Jede Woche ein Heft und ja. Die waren dann wie dick?
Das sind, ich glaube, 68 oder mit Umschlag irgendwie 72 Seiten. Der Textumfang hängt so ein bisschen davon ab, wie die Laufweite eingestellt wird. Also manchmal scheint es so gewesen zu sein, dass das Manuskript nicht alles abgedeckt hätte und dann wird mal ein bisschen mehr Platz gelassen.
Aber jedes Heft hat im Prinzip eine abgeschlossene Geschichte, kann man das so sagen? Oder gab es auch so Fortsetzungsgeschichten? Wie ist das? Ist das so wie moderne Fernsehserien, wo es dann immer weitergeht mit so einem Cliffhanger?
Ja, also das Prinzip ist erstmal im Vergleich zum normalen Groschen, Arzt und Jerry Cotton Heft eben, dass Perry Rhodan eine Art Telenovela-Prinzip hat. Eine lang geplante und in langen, oft mehrere hunderte von Bänden sich abspulende Handlung durch ein Autorenteam gefertigt wird und natürlich jeder Heftroman ein gewisses Kapitel dieser großen Geschichte trägt.
Aber es war ja nicht von Anfang an so geplant, doch, dass es so ein Monster doch wird.
Also auf dem ersten Periodenheft steht, also als heute würde man sagen Vision Statement, dass Perry Rhodan in eine ferne Zukunft führt, in der die Erde nur noch ein verlassener Planet ist, der um eine erloschene oder nennt man das, wenn eine Sonne gerade erlischt, um eine erloschene Sonne,
Schwan.
Ein Planet, der um eine erloschene Sonne kreist. Und auch die Tagline von Perry Rhodan, die heute nicht mehr so eingesetzt wird, lautete damals bis in die 70er, 80er Jahre der Erbe des Universums.
Stimmt, habe ich auch gelesen.
Und das war auch so gemeint.
Aha.
Man hat es allerdings die ersten 20 Jahre nicht verstanden.
Ach so. Das heißt, dass sozusagen das Universum als solches irgendwie dann dahin schwindet und dann gibt's
nee,
ein anderes,
dass,
oder?
Dass der Handlungsbogen so weit fortschreitet, dass gewissermaßen das gesamte Universum in den Regelungs- und Kontrollbereich unseres Helden fällt.
Und was für ein Zeitraum decken jetzt die Geschichten ab? Also ist das kontinuierlich bis in die Zukunft oder wird da auch mal in die Vergangenheit zurückgesprungen?
Ja, also der momentane Handlungsablauf, der so dokumentiert ist, umfasst mehrere Millionen Jahre. Also ich glaube, das geht bis 20 Millionen Jahre in die Vergangenheit und naturgemäß in die Zukunft ist es immer ein bisschen schwierig.
Aber Perry Rhodan ist sozusagen immer noch dabei?
Ja.
Weil er unsterblich ist?
Perry Rhodan ist dann relativ schnell auch relativ unsterblich geworden, was heißt, dass er lange lebt, aber nicht unverwundbar ist.
Ah. Okay, dann sollten wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die Ursprünge der Geschichte kommen. Wie geht das los und worum geht es?
Genau, also die Exposition ist, finde ich, sehr schön und schnell zu erklären. Die erste Mondlandeexpedition trifft beim Betreten des Mondes auf eine schon dort befindliche, sehr fortgeschrittene Weltraumzivilisation, die eine Panne hatte und gewissermaßen am Mond notgelandet ist. Und es kommt zu einem Kontakt. Die Außerirdischen, die übrigens menschenähnlich sind und Arkoniden heißen, bitten die Menschen um medizinische und andere Sekundärrohstoffhilfe an, weil sie sind ein bisschen zu verpeilt um noch alles so richtig regeln zu können. Aber
die sind auf dem Mond.
Die sind da auf dem Mond gelandet, weil sie nicht auf der Erde landen durften, weil sie sich dann ja gewissermaßen einer niederen Zivilisation offenbart hätten und das wollten sie nicht, aber sie wollten da in der Nähe bleiben. Und der Perioden nutzt die Chance, dass er sieht, dass da eine sehr überlegene Technologie in seine Hände fallen könnte, mit der er etwas verhindern will, was wirklich sehr tragisch gewesen wäre zu der Zeit. Nämlich, dass in der Heftserie zwei Machtblöcke quasi kurz vorm Atomkrieg gegeneinander gerüstet, kurz davor waren, loszuschlagen. Und das ist eine schöne Parallele zu der Zeit damals 61. Das war die Kuba-Krise, der absolute Höhepunkt des Kalten Krieges, der kurz vorm Heißlaufen war. Und als solche eine Hintergrundfolie für diese Hefte gegeben hat, die absolut realistisch und für die Leser nachvollziehbar war.
Kann man sagen, dass dann Perioden auch generell als Reflexion auf die Realität gedacht war?
Ich weiß es nicht, ob es gedacht war, aber es war in jedem Fall, ist es in diesem Kontext, kann es nur so gesehen werden. Und ganz kurz noch ich will nur noch mal die Exposition ganz kurz zu Ende bringen. Der Perioden nimmt also diese überlegene Technologie auch durch seine Kühnheit und Keckheit nimmt er in Anspruch und baut sich auf dem Landeplatz, wo er zurückkehrt mit seiner Mondrakete, so ein eigenes kleines Territorium in der Wüste Gobi auf. Und die anderen Atommachtblöcke finden das erstmal nicht so lustig, er hat aber einen großen Energieschirm und die anderen können erstmal nichts machen. Und mit der Zeit erkennen sie an, dass es da also einen neuen Machtfaktor im internationalen Geschehen gibt, etwa so groß wie Monaco, aber unbesiegbar. Und dann wird er eingeladen in die UNO und darf sich also völkerrechtlich einbringen. Und das ist so die Kernzelle für eine spätere Weltrepublik, die dann Perioden gewissermaßen anstößt durch diesen Prozess. Das dauert dann noch ein paar Dutzend Romane, aber dann ist im Prinzip das erste Ziel, eine geeinte Menschheit zu erreichen, in der Heftserie vollzogen.
Das heißt, dreht sich dann alles im Prinzip darum. Also er sitzt dann
das ist nur
dritte Machtzentrum, das ist einfach nur der Start.
Das ist nur der Start, weil diese Außerirdischen, die hatten eine Mission, die da notgelandet waren, die suchten nämlich nach dem ewigen Leben. Und das haben sie aber nicht gefunden und sie haben es jetzt auch bitter nötig, das ewige Leben zu finden, weil sie ja schon so im Abstieg befindliches Großimperium sind.
Das heißt, sie sitzen da gerade so auf dem Mond und rotten vor sich hin.
Ja, aber sie wollten eigentlich einen Planeten finden, der ganz in der Nachbarschaft eigentlich angesiedelt ist, nämlich im Vega-System, und der Perioden geht dann mit seinen inzwischen arkonidischen Freunden, fliegt er dann dahin und dann machen die so ein, es nennt sich das kosmische Rätsel. Das ist also so ein großes Abenteuerrätsel von Planet zu Planet. Springen sie da von einem Rätsel zum anderen und hinterher zum Schluss gibt es halt eine große Frage und Aufgabe und dann steht also das ewige Leben offen in Form einer sogenannten Zelldusche, die erstmal die Lebenserwartung um 70 Jahre verlängert, indem einfach die biologischen Alterungsprozesse eingefroren werden. Und die Überraschung ist, dass die Wesenheit, die diesen Apparat bedient und dieses Rätsel ausgelegt hat, jetzt auf einmal sagt, nein, nein, liebe Arkoniden, ihr habt das zwar gesucht, aber dem, den ich diese Lebensverlängerung eigentlich zuteilen will, das ist der Perirodan da von den Terranern. Die scheinen mir jünger und noch hungrig und aufstrebensbereit und die sollen das jetzt mal für die nächsten 20.000 Jahre erledigen. Da kommt eine Menge Arbeit auf sie zu. Und ich werde sie dazu dann immer mal anrufen.
Was ist das für eine Wesenheit, die das jetzt sozusagen unter seiner Kontrolle hat?
Jetzt kommen wir schon zu der etwas größeren Zusammenhängen der Periodenserie. Diese Wesenheit wurde ursprünglich eingeführt unter dem Namen Wanderer oder auch S. S wie in Über-S.
Also IS.
Aber wird S ausgesprochen. Inzwischen weiß man etwas über die Hintergründe, wie es entstanden ist. Ich will einfach sagen, es ist ein ständiger Begleiter der Menschheit, ist aber in unserer Galaxis und in den angliedernden Galaxis so als der Hintergrundmachtfaktor tätig und hat auch eine Menge Aufgaben auf universaler und transuniversaler Ebene als Superintelligenz zu tun und braucht hin und wieder gewissermaßen die ganz irdischen Wesenheiten, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Dazu kommt, dass das Periversum in einem Zwiebelschalenmodell von evolutionären Prozessen aufgegliedert ist, wo dann vom Einzeller zum Mehrzeller, zum Säugetier, zur Superintelligenz und dann darüber stehenden Entitäten namens Kosmokraten und Kaotarchen, da so eine Evolutionsleiter besteht. Und jede dieser Wesenheiten hat in ihrem Zuständigkeitsbereich bestimmte Kompetenzen und auch Nichtkompetenzen, die dazu führen, dass sie manchmal auch auf niederer Ebene sich gar nicht adäquat artikulieren können und müssen dann auf Hilfsvölker oder auf andere Supportmaßnahmen zurückgreifen.
Mhm. Also Wesenheit ist jetzt eher ein allgemeiner Begriff, den du jetzt gerade gewählt hast oder der so da auch verwendet wird?
Der ist sehr allgemein, wird aber durchaus verwendet. Aber Superintelligenz ist gewissermaßen das... ist dann der Begriff, der jetzt offiziell für die nächst über den Terranern und vergleichbaren Völkern stehende Einheit. Und der Prozess zur Superintelligenz entsteht durch so eine Machtkonzentration einer technologischen Entwicklung, die hinterher zu einer Vergeistigung führt, dass also man sich die meisten Völker, die sich diese Schwelle zur Superintelligenz dann mal überschritten haben, verlassen also des körperlichen Seinszusammenhang und versuchen eine Geistwesen zu werden und haben dann also einen entsprechend hohen Faktor und können sich dann als Superintelligenz neu manifestieren.
Du sagst gerade die Terraner und ähnliche Völker, also ist das auch so, dass im Perirodan-Universum alles so humanoid und ähnlich ist? Also ich glaube auch diese Arkanoiden, die ersten, die sie dort auf dem Mond treffen, sind auch eher so menschartig und sind ja. Dann auch alle anderen Wesen dieses Universums oder Periversums auch so alle so, weil das war ja eigentlich immer so typisch erste Star Trek und so, egal auf welchen Planeten die kamen, ja, es konnte noch so weit entfernt sein von Planeten Erde, alle hatten irgendwie zwei Beine und liefen durch die Gegend und hatten im Prinzip auch die gleichen Probleme.
Ja, also warum Ausnahmen. Das bei Star Trek so läuft, ist natürlich klar und ein bisschen läuft das, denke ich, auch bei Perioden darauf hinaus, dass es dramaturgisch interessanter ist, mit zwar fremdintelligenten, aber dann doch menschenähnlichen Wesen zu interagieren, auch als Romanautor kann man das leichter fassen. Es gibt eine gewisse Präferenz für humanoide Völker. Die sind auch alle miteinander verwandt. Das kommt im Laufe der langen Handlungszeit über 45 Jahre, 2350 Bände, kommen die Hintergründe heraus, dass es da Verwandtschaftszusammenhänge auf genetischer Ebene gibt. Aber es gibt auch ganz, ganz eine absolute Vielfalt an anderen exotischen Lebensformen, die teilweise auf ganz anderer Biologie und Genetik beruhen.
Fällt dir da gerade was ein, was Plastisches?
Ja, wunderbarerweise zum Beispiel die Haluter, die haben 6 Extremitäten, Laufarme und Handlungsarme, stehen auf 2 Säulenbeinen, haben ein Planhirn und ein Ordinärhirn, das sie auch abkoppeln können. Sie haben einen Konvertermagen, mit der es ihnen ermöglicht, aus jedem Produkt Stein oder sonst was zu Stoff wechseln. Sie können ihre Haut in quasi unüberwindbare Stahlverbund verwandeln und was inzwischen natürlich herauskommt, ist klar, solche Wesen, die denkt man sich nicht nur aus, die wurden natürlich auch geklont, also die sind letztlich frei gelassene Geschöpfe, die mal als biologische Kampfwaffen entwickelt worden sind.
Mhm. Was man jetzt schon merkt, wenn du das so erzählst und irgendwie die aus der Begriffskiste zauberst, das ist alles sehr anglizismenfrei. Also die ganze Perirodan-Welt, wenn man jetzt mal diesen Namen, den man schon fast gerne lieber Englisch aussprechen möchte als Deutsch, wenn man den mal herausnimmt, gibt's eigentlich fast kaum welche typischen englischen Science-Fiction-Begriffe.
Ja.
Zieht sich das wirklich komplett durch die ganze Serie so durch?
Ich glaube, das liegt an dem Kontext von Autoren und Leserschaft, die noch sehr stark aus der deutschsprachigen Literatur und Sprache geschöpft haben. Und auch das Wort Science Fiction ist erst in der Nachkriegszeit als Genre langsam in das Bewusstsein geraten. Bis in die 80er Jahre hinein wurde die Perry Rhodan-Serie auch vom Verlag als die Weltraumserie bezeichnet. Wichtig war eben, dass man sehr viele Leser aus allen Bevölkerungsschichten, die auch gerade des Englischen nicht zur damaligen Zeit, Anfang der 60er Jahre des Englischen gar nicht mächtig waren, sie nicht verwirrt, sondern ihnen die Begriffe an Hand gab, mit denen sie was anfangen konnten.
Ja, aber daraus hat sich natürlich ein sehr buntes, also ein Panoptikum von Fachbegriffen ergeben, die für sich genommen schon mal ganz...
Ja, aber das ist eine ganz interessante Sache, die als Wert erst jetzt in den letzten Jahren wohl überhaupt gesehen worden ist. Also es gibt nämlich Wortschöpfungen aus den 80er und 90er Jahren, die durchaus dann Anglizismen verwenden, weil sie einfach wiederum dem Lese- und dem Bildungskontext der Leserschaft entsprochen haben.
Hm. Diese Autoren, also es gibt ja ganz viele, aber es gab mal einen ersten.
Nee, es gab ein Team, ein Duo von Zweien, und die waren jeder für sich in der kleinen deutschen Science-Fiction-Gemeinde schon sehr erfolgreich. Und das war so wie so ein Supergroup-Prinzip, dass also zwei erfolgreiche Autoren da zusammengekommen waren und auf Initiative des Möwig-Verlags damals in München ansässig beauftragt worden waren, eine Heftromanserie, eine wöchentliche, zu konzipieren. Und damals hatte der Verlag so die Idee, na, wir gucken mal, dass wir das über 20 Hefte aufrechterhalten. In den kühnsten Träumen der Autoren dachten die, 50 werden es wohl werden. Und dieser ganz große Brückenschlag zu dem verlassenen Planeten um die erloschene Sonne, das ist also so die... Das war so die ganz...
Also es ist die Vision der Geschichte, aber es war nicht unbedingt die Vision des Verlags. Oder
nee, auch nicht mal der Macher, sondern das war so, damit man weiß, immer gehen Westen, aber...
Mhm. Wie weit man da kommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Aha.
Dazu möchte ich noch eine schöne Anekdote erzählen, weil die Amerikanisierung war doch so stark, dass... die Serie mit dem Image, dass sie unter Umständen aus Amerika importiert sein könnte und sich daraus auch so eine kulturelle Überlegenheit der damaligen Zeit manifestiert, die ist auch dadurch nochmal gekennzeichnet worden, dass die Autoren sich oft amerikanische oder englische Pseudonyme zugelegt haben. Die Geschichte dahinter ist, dass der Walter Ernsting, einer der Gründerväter von Perry Rhodan, seinen ersten Science-Fiction-Roman unter einem Pseudonym eingereicht hat, übersetzt von Walter Ernsting. Also er hat dann einen Namen erfunden, Clark Dalton, und hat gesagt, ja, das habe ich in Science Fiction Illustrated oder Science Fiction hast du nicht gesehen, in Amerika gelesen, und habe den Autor gefragt, ob ich das übersetzen könnte, und er hat ja gesagt, und ich bin auch sein Manager, und hat dann entsprechend seinen ersten Roman unter Pseudonym veröffentlicht. Und diese Tradition ist so ein bisschen in Perry Rhodan noch spürbar gewesen, bis in die 70er, 80er Jahre, wenn heute Pseudonyme gewählt werden, die manchmal ja ganz sinnvoll sind für Autoren, dann sind es aber heute nicht mehr englische Pseudonyme.
Du hast vorhin so schön nochmal betont, der Heftroman, es gibt dann auch noch den Perry Rhodan-Zyklus, wie verhält sich das dazu?
Der Zyklus sind viele Heftromane in einem Handlungsbogen zusammengefasst. Und darüber hinaus gibt es noch die Großzyklen. Das sind dann eben mehrere Unterzyklen in einem großen Großzyklus. So der normale Zyklus umfasst 50 bis 100 Hefte. und die Großzyklen bis zu 400, aber dann immer unterteilt in 50er oder 100er Schritten. Und das ist auch eine klare, fassbare Größe. 50 Hefte entsprechen praktisch einem Jahr und lässt sich dann entsprechend auch ganz gut so für die Leser und auch für die Autoren so in der im Kopf behalten.
Also jetzt ist man schon bei 2300 und
42, glaube ich.
Also schon echt eine Menge.
Mhm.
Und das geht auch munter weiter. Also es gibt da keinerlei
Verschleißerscheinungen. Ja, interessant eben ist eigentlich, dass der Heftroman als solches, als Gattung eigentlich ein absterbendes Genre ist. Dass es aber dem Perry Rodan Heftroman relativ gut geht, was einfach an guter Arbeit, guten Heften und inzwischen auch einem sehr hohen Wissensstand um die Serie selber und also einen gewissen selbstreferenziellen Status, der am Anfang nicht da war. Also man guckt jetzt auf die 45 Jahre zurück, praktisch alle handelnden Personen sind aus der eigenen Fanbasis erwachsen, sind alle mit Perry Rodan sozialisiert worden und als solche natürlich sehr, sehr sensibel für alle Veränderungen, aber auch alle Qualitäten, die nötig sind, um die gewachsene Fanbasis auch weiterhin bei Laune zu halten. Und so, dass eine sehr gute Mischung aus klassischen Elementen, klassischen Völkern, vertrauten Personen besteht und immer wieder neu hinzugeführten Handlungselementen, Völkern, Planeten und Storylines kommt.
Wie groß muss man sich diese Fanbasis vorstellen? Weißt du zufällig, was für Auflagen diese Hefte erzielen?
Also ich vermute, wissen tue ich das nicht, dass dass das so normale Periodenheft wohl so um etwas über die 100.000 im Durchschnitt an Auflage hat.
100.000?
Ja, ich vermute, das schwankt mal mehr.
Jede
Woche.
Also jede Woche werden 100.000 Hefte.
Oder mehr.
Oder
ich glaube,
mehr.
Wenn die ein schlechtes Heft und einen schlechten Titel und vor allen Dingen die Titelbilder machen sogar was aus. Also es gibt ein Großteil wohl Impulskäufer, macht wahrscheinlich so ein Drittel aus. Das sind so die der Zeit- oder Wehrpflichtige, der halt sich am Bahnhofskiosk irgendwie langweilt und dann greift er sich so ein Heft und das ist dann auch in 70 Minuten durch und dann wird das dann oft auch weggeschmissen. Das ist nach wie vor ein gängiges Muster. Mhm. Die Sammler und Fans als solche sind wohl eine qualifizierte Minderheit. Kann ich nicht sagen, wie viel das immer an diesem jeweiligen Bereich ausmacht. Und ja, ich glaube, dass zumindest in der alten Bundesrepublik die männliche Bevölkerung unter 40, dass praktisch jeder mal über 40 in den alten Bundesländern mal ein Periodenheft gelesen hat.
Ah, okay. Ich dachte schon, ich hätte jetzt auch noch eins lesen müssen, aber in die Kategorie falle ich noch nicht so ganz. Und dann gibt's ja sicherlich auch so Treffen, so Cons oder so. Ich meine, wenn es erstmal so ein Kult ist, dann
gibt's
ja meistens auch Meetings. Warst du mal bei einem?
Ja. Das ist auch gerade in der Zeit vor dem Internet waren natürlich Real-Life-Begegnungen absolut wichtig, um sich selbst zu vergewissern, dass man in seiner normalen Umwelt, wo man dann oft ja ein bisschen mit seiner Leidenschaft etwas merkwürdig beäugt wird, dass man sich ein-, zweimal im Jahr mit anderen Menschen, die genauso drauf sind, trifft. Und das galt für die Science-Fiction in Deutschland im Allgemeinen und gilt auch weltweit für die Science-Fiction im Allgemeinen, als auch dann spezifisch für eine Serie wie Perry Rodan. Ich muss mal dazu sagen, dass zum Beispiel Perry Rodan mich praktisch versaut hat für alle andere literarische Science-Fiction, weil im Perry Rodan, das ist so ein mächtiges Universum, dass alle Bedürfnisse, die ich in dem Bereich Weltraum, Galaxien, kosmische Rätsel so habe, dort alles abgedeckt wird.
Das heißt, du bist für Star Trek und Star Wars nicht mehr empfänglich?
Nee, ich meine literarisch. Also, dass die regelmäßige Perry Rodan Fernsehserie nicht gibt und auch die Verfilmungen davon nicht gibt im Hollywood-Maßstab, ist das nicht der Fall, aber so im literarischen Bereich ist es dann oft so, dass ich beim Lesen gewisse Defizite habe. Da fehlt mir die Vertrautheit, ich weiß gar nicht, wer ist das jetzt. Und wenn die mit dem Raumschiff umherfliegen, dann muss ich genau wissen, ist das ein Linearantrieb? Haben die einen Kralupschen Kompensationskonverter oder haben sie einen Waringschen in Ultra-Komp-Bauweise an Bord? Wie oft müssen sie das wechseln? Oder ist es noch ein antiquiertes Transitionstriebwerk? Die normale Science-Fiction, zumindest die literarische, gibt mir diese Informationen nicht. Da steht dann irgendwie, sie haben den großen Raumsprung gemacht und das war's. Und dann geht's dann in die Handlung. Die Technik ist so ein wunderbarer, wie so eine Baseline, die ständig so im Untergrund pulst und für ganz, ganz viele Periodenleser auch wichtig ist. Es gibt andere, für die ist das nicht so wichtig, insbesondere auch viele Autoren, die aus anderen Bereichen kommen, die das sich mühsam wie so Vokabeln angelernt haben. Aber der eine Gründungsvater, Karl Herbert Scheer, der hat ganz minutiös seine Techno-Fantasien da hineingeschrieben und auch ganz, ganz minutiös darauf geachtet, dass die Technik da funktioniert hat. Und jeder Autor musste also so ein kleines, sein kleines Technologiestudium in Perirodan-Technologie absolvieren, bevor er schreiben durfte. Und es gibt auch mal einen Autor, der ist aus dem Team rausgeflogen, weil er es gewagt hatte, in einem Roman eine Technikpanne zu beschreiben. An einem terranischen Raumschiff.
Das durfte nicht sein.
Begründung war, ein terranisches Raumschiff hat keine Technikpannen.
Das erzählt mal der NASA. Also Technik spielt eine große Rolle. Ich meine, du bist ja an einem Punkt auch ganz konkret mit beschäftigt gewesen, weil in den Heften, also nicht in allen Heften, aber wohl in einigen, vielen, wie soll man das ausdrücken?
Jedem vierten.
In jedem vierten gibt es dann sogenannte Risszeichnungen. Das ist ja auch ein Genre, was quasi aus dem Perirodan-Kultur-Universum heraus entstanden ist. Das sind grob gesagt so 3D-artige Zeichnungen eben dieser primär Raumschiffe oder sonstigen Gerätschaften, die in so einem Aufriss halt, als hätte man aus dem Apfel was herausgebissen, sodass man eben diese Innereien sehen kann. Kannst du mal zu dieser Kultur beschreiben? Schreiben, wie das entstanden ist?
Also für mich ist die sogar die wichtigere gewesen, um überhaupt der Faszination des Periodenuniversums zu erliegen. Denn das ist, ein Bild sagt dann doch eben mehr als 1000 Worte. Und diese Risszeichnungen, die Raumschiffe und Gerätschaften der Helden dargestellt haben, haben mich sehr fasziniert und die wirkten wirklich wie eine Blaupause aus der Zukunft. Man muss dazu verstehen, diese Zeichnungen wurden zur damaligen Zeit von professionellen Illustratoren gemacht, die ansonsten für Modelleisenbahnhersteller gearbeitet haben oder sich als Architekten verdingt haben. Die waren zur damaligen Zeit State of the Art der technischen Illustration in anderen Medien auch. Das heißt, eine Perirodan-Risszeichnung zu einem Raumschiff oder einem Raumgleiter sah nicht anders aus als in der Automotor und Sport eine Durchsicht- oder Röntgenzeichnung von einem VW Käfer oder von einem anderen.
Das war ja damals auch sehr populär.
Das war ein ganz populäres Medium, das man in Hobby-Magazin der Technik gesehen hat. Und das Verblüffende war halt eben dieses 1:1-Verhältnis zwischen der realen Technik und der Fantasietechnik im Perirodenuniversum, die so dargestellt worden ist. Und das hatte für mich eine solche Attraktion und Überzeugungskraft, dass das nochmal den ganzen Glaubwürdigkeits- und Faszinationscharakter so potenziert hat.
Und wie erstellt man solche Risszeichnungen? Also welche Produktionsmethoden hast du da am Anfang gewählt? Wann hast du damit angefangen?
Schon ganz, ganz früh, direkt quasi mit den ersten Heften, die ich gelesen habe, da waren dann auch schon diese Zeichnungen drin und ich kannte die Zeichnungen auch vor den Heftromanen schon als so kleine Mini-Poster.
Und war das jetzt 80er?
Nee, das war Mitte der 70er Jahre und ich kannte sie aber schon von Anfang der 70er Jahre als ganz kleines Kind sogar schon aus dem Perirodan Comics Magazin. Das ist nochmal so ein Spin-off gewesen, der für einige Jahre sehr erfolgreich war und dort waren die schon in den Heften mal, also in den Heftromanen veröffentlichten Zeichnungen auch als Zugabe mit drin. Und Da versucht man mit allen Mitteln, erst mit Bleistift natürlich und ohne Lineal und wundert sich dann erstmal, dass es alles so krakelig aussieht. Dann sagt man sich, okay, man nimmt vielleicht auch Lineale, dann wundert man sich, dass man aber die Kurven nicht so schön hinbekommt. Dann lernt man auf einmal, es gibt ja Kurvenlineale, was irgendwie so ein bisschen absurd klingt. Und dann lernt man auch wiederum, dass man aber Bleistiftzeichnungen ja gar nicht nicht reprofähig sind, also muss man da andere Hilfsmittel einsetzen. Ja, und so kommt man immer von Schritt zu Schritt und zu einem Standardverfahren, das für die analoge Verfertigung von Risszeichnungen bis Anfang der 90er Jahre so aussah, dass man eine Bleistiftvorzeichnung gemacht hat, die mehr oder minder schon sehr akkurat war, wo man aber natürlich Hilfslinien und Konstruktionslinien drin hatte. Und dass man ab einem gewissen Fertigungsgrad gesagt hat, so, die Zeichnung ist jetzt fertig, dann ein Transparentpapier über die Zeichnung geklebt hat und dann nochmal alles mit Tuschefüllern von Rotring oder anderen Firmen, teilweise mit ganz irrsinnigen Kapillardurchmesser der Nadeln, also der Minen bis 0,13 Millimeter, was zu einer hohen Präzision geführt hat, aber gerade die 0,13 Millimeter Rapidographen waren sehr empfindlich. Also
Rapidograph klingt ja auch schon wie
der Isograph.
Begriff aus dem Perirodern.
Richtig, aber eigentlich vorher war der Isograph und dann kam der Rapidograph. Das war dann, glaube ich, eine nächste Evolutionsstufe.
Und wie viele Risszeichnungen hast du so produziert über die Zeit?
Ich vermute so ein Dutzend. In der Peripedia wird das wahrscheinlich alles ganz genau stehen.
Ah genau, da können wir ja auch gleich mal drauf verweisen. Jetzt treten wir ja auch in die moderne Zeit ein und du hast ja auch gesagt, so damals, als alles noch ohne Internet war, musste man sich immer treffen. Jetzt trifft man sich natürlich auch online. Es gibt einen Perirodan Online-Club, PROC, die auch eine Wikipedia-artige Artikelsammlung aufgesetzt haben, nämlich die Peripedia, wo sich alles Mögliche zum Perirodan-Universum findet. Ich bin hier schon wieder mit größtem Staunen am Blättern und da bekommt man überhaupt erstmal einen Eindruck, wie komplex diese Perirodan-Welt ist.
Also ja, wenn
man
über 200.000 Manuskriptseiten, vermutlich.
Die jetzt, als, was meinst du jetzt, als Grundlage des der...
Das ist der gewissermaßen der kanonisierte Teil der Texte.
Jetzt in der Peripedia.
Nicht in der Peripedia, nein. Aber diese Peripedia basiert ja auf etwa 200.000 kanonisierten Manuskriptseiten, die die Gesamtheft-Romanserie...
Was meinst du jetzt mit kanonisierte?
Ja, es gibt ja nun sehr viele Fanliteratur von Amateuren, die auch mal einen Perirodan-Erzählung schreiben wollen, um mal Schriftsteller zu werden und es an den Verlag schreiben. Und es gibt so offiziöse Geschichten, dass vielleicht ein auch richtiger Perirodan-Autor eine kleine Kurzgeschichte für ein Fanzine wiederum geschrieben hat. Davon weiß aber der Lektor eigentlich nur so vom Hörensagen. Und das wird nicht in die offizielle Kontinuität des Universums eingeführt. Also man muss halt sagen, alles, was dort in irgendeiner Form geschehen ist, ist nach wie vor gültig.
Okay, zurück zur Peripedia. Können wir mal kurz hier schauen. 7270 Artikel. Was mich ein bisschen umgehauen hat, ist allein schon mal hier die Liste aller Kategorien, die also auch extrem gut organisiert ist. Und so Metakategorien wie Kosmologie allein umfassen schon mal 148 Artikel und im Bereich Phänomene 61 Artikel, wo also dann auch hier wahrscheinlich deine Superintelligenz mit dabei ist. Nein, tatsächlich gilt das nicht als Phänomen. Okay, ich habe mich getäuscht.
Vielleicht ist es in der Kosmologie unter Zwiebelschalenmodell drin.
Ja, Zwiebelschalenmodell ist hier drin, richtig.
Das ist also wirklich ein wichtiger und guter Einstieg, um sich in die Perirodan-Kosmologie
Das Zwiebelschalenmodell?
Das ist ein ganz wichtiger.
Aber was noch sehr viel beeindruckender ist, ist die Liste der Organisationen, die liegt nämlich mal locker bei 328 verschiedenen.
Ja, aber wenn man überlegt, dass allein die von den Terranern wirklich dargestellte Handlungszeitraum, ich glaube inzwischen über 3000 Jahre umfasst, dann gibt es da natürlich Organisationen, die kommen und gehen.
Die kommen und gehen.
Geheimdienste werden gegründet, Imperien sterben ab, neue Geheimdienste werden wieder gegründet für neue Nachfolgestaaten. Imperium Dabrifa, Kasualscher Bund, Liga Freier Terraner, Solaris Imperium.
Was sind denn die wichtigsten Organisationen, die man so zwangsläufig kennenlernt? Also ich meine, ist es so, dass sie jetzt alle permanent wechseln oder gibt es nicht so ein paar Hauptthemen, die fast in jedem Heft in irgendeiner Form Anklang finden? Also jetzt Terraner werden sicherlich, ist sicherlich ein Thema, was immer kommt.
Na, es kann dir passieren als Neuleser, dass du erstmal Perirodan liest und über 8 Bände hinweg erstens mal Perirodan nie zu Gesicht bekommst und auch nie einen Terraner. Oder wenn, dann nur so ein Terraner, der ganz, ganz weit in fremden Galaxien unterwegs ist und eigentlich nicht weiß, wie er wieder zurückkommt. Und die Handlungselemente sind eigentlich, vielleicht sollte ich da nochmal sagen, weil das mit die Faszination ausmacht. Es geht nicht so um das primäre Lesevergnügen. Da würde ich mal sagen, das ist dem Heftroman-Genre angepasst, mittelmäßig. Es gibt, würde ich mal sagen, auf 10 Hefte kommen 3 wirklich ganz schlechte, 3, die man so mit gutem Gewissen gerade noch so erträglich findet. Dann kommen, jetzt sind wir bei 6, kommen vielleicht 3 gute und ein wirkliches Heft, das man auch einem Freund empfehlen möchte. Und aber jeder einzelne Roman bietet Puzzlesteine, Informationsspurenelemente, die einem zu dem ganz großen Zyklus Meta-Handlungssträngen führen. Und man ist dann oft sogar ein bisschen weiter als die aktuellen Protagonisten auf der Handlungsebene, weil man ja vorher in einer anderen Handlungsebene 30 Millionen Lichtjahre entfernt auf einen ähnlichen komischen Pilzdom gestoßen ist, der aber für die Protagonisten auf der aktuellen Handlungsebene ganz neu ist. Und als Leser weiß ich schon, was so ein Pilzdom alles tut und was man damit machen kann. Und dann kommt also dieser Suspense-Charakter mit rein. Und es gibt natürlich auch falsche Fährten. Und inzwischen werden auch diese ganzen Stränge sehr professionell, also die Textverarbeitung, der E-Mail-Verkehr zwischen den Autoren hilft dabei, sehr professionell miteinander verknüpft und die Qualität auf dieser Ebene, nämlich die Leser über Monate hinweg mit gezielt mit Injektionen von interessanten Handlungselementen zu versorgen, dass man dann anfängt, oh, wie könnte es jetzt weitergehen? Also die eigentliche Handlung, das eigentliche Lesevergnügen fängt an, wenn man den Roman ausgelesen hat und sich überlegt, wie könnte es jetzt weitergehen, also das Cliffhanger-Prinzip.
Also die Peripedia könnte ja dann tendenziell auch wirklich als Vernetzungszentrale fungieren. Also ich meine, wenn man sich anschaut, was die Wikipedia heute schon für eine Deutungsmacht hat und auch so, sagen wir mal, grundlegende Orientierung für Recherche bietet, ist das ja sicherlich in so einem Universum auch durchaus so.
Ja, ich denke, dass die Peripedia vom PROC inzwischen auch diesen Kristallisationskern hat. Ich weiß aber, es gibt vom Verlag aus ein zentrales Register aller Items und Assets aus dem Periroden-Universum und das ist wohl noch ein bisschen umfangreicher. Da wird es mal interessant sein, wie beide Systeme miteinander korrelieren und ob gewissermaßen das offizielle redaktionelle Datenbanksystem nicht von der Peripedia übertroffen wird. Das kann ich momentan noch nicht entscheiden.
Wollte noch mal kurz auf die Technik zurückkommen. Raumschiffe spielen natürlich eine große Bedeutung. Also
ja,
haben wir schon bei den Risszeichnungen gemerkt.
Es hilft, die Protagonisten von einem Handlungsort zum anderen zu bringen.
Also gibt's ja auch alle möglichen Modelle, wie man das Universum so durchschreitet.
Ja.
Das sind ja immer sehr, also eigentlich in fast allen Science Fiction, sei es der Anhalter mit seiner Bistromatik oder
Unwahrscheinlichkeitsdrive.
Und der Unwahrscheinlichkeitsdrive vor allem natürlich und hier bei Star Trek natürlich auch die ganzen Warp-Stufen und so weiter. Ich stecke da gar nicht selber so tief drin. Gibt es da irgendwelche herausragenden Grundannahmen, wie das Universum aufgebaut ist und wie man diese unendlichen Weiten durchschreiten kann?
Ja.
In Perirodern, die jetzt erwähnenswert wären?
Ich möchte ganz kurz dazu nochmal sagen, die Technologie ist in den ersten 40 Jahren des Periodenuniversums so gewuchert und so ultimativ geworden, dass es dramaturgische Handlungszusammenhänge sehr erschwert hat. Das heißt, die Galaxis war, also die Milchstraße, in der, die man manchmal so am Himmel noch sehen kann, hatte nur noch die Funktion, die bei uns der Globus hatte. Das heißt, was in den Anfangszeiten noch eine zeitaufwendige Expedition in unerforschte Weiten war, konnte man inzwischen wie so mit so einem Jetset-Sprung innerhalb von wenigen Stunden erledigen. Und deswegen gab es vor einiger Zeit einen universumsweiten Degrader. Ein Anglizismus.
Oha. Alarmglocken.
Die höchsten uns bekannten Mächte des Universums haben beschlossen, das Leben nimmt Überhand. Es ist zu schnell von A nach B unterwegs und es hilft uns nicht. Man muss sich das so vorstellen wie
eine Entzerrung des Universums sozusagen.
Ja, und zwar wurde der hyperphysikalische Widerstand erhöht mit dem Widerstandsproblematik, dass alles auf einmal sehr, sehr viel langsamer ging, dass Energien schneller ausgelaugt war, also dass die Energiesysteme schneller ausgelaugt waren und bestimmte Hyperkristalle, die dafür gesorgt haben, dass Transformationsprozesse stattfinden konnten, die mussten ausgetauscht werden und durch Niederwertige ersetzt werden. Und die gesamte Technologie ist innerhalb eines einzigen Tages praktisch dann auf das Niveau der Anfangsromane zurückgeschnellt. Zum Schluss waren also war ein 60-millionenfacher Überlichtfaktor bei einem normalen Raumschiffsflug gang und gäbe. Und mit den jetzigen Systemen ist, glaube ich, eine theoretische Geschwindigkeit noch von 15 oder 20 Millionenfach wohl möglich, aber in der Praxis total irrsinnig. Und deswegen scheint jetzt so die Reisegeschwindigkeit nur noch 1,5 Millionenfach zu sein. Sprich, wenn man, da müsste man also ein Jahr lang wäre man unterwegs, um die nächste Nachbargalaxis zu erreichen. Und damit wird das alles wieder interessanter. Also das heißt, eine andere Galaxis zu reisen ist wirklich ein Abenteuer und nicht mal so, ach, haben wir 72 Stunden Zeit, dann lass uns mal nach Andromeda fliegen. Das wurde irgendwann zu inflationär und hat auch die Leser nicht mehr beeindruckt.
Und schafft dann auch die Konflikte wieder ein bisschen zu regionalisieren.
Genau.
In eigenen Bereiche zu stemmen. Und dieser Degrader, wie muss man sich, auf welcher Ebene, also ich meine, es gibt ja mit diesem Zwiebelschalenmodell gibt es ja schon so eine, ja, im Prinzip so eine Abstufung von unbelebter Materie bis hin zu den absoluten Überwesen.
Es gibt einen sogenannten moralischen Code. Mir gefällt die ganze Idee nicht so gut. Also ich will es mal als Metapher nur verstehen, dass das Universum durchzogen ist von einer Art kosmischen DNA. Diese DNA regelt den Energiezufuhr auf hyperphysikalischer Ebene zwischen den einzelnen im Multiversum eingebetteten Einzeluniversen und bestimmte sogenannte, wie heißen sie denn jetzt gerade? Kosmonukleotide heißen die, genau wie, also es ist vollkommen 1:1 von der DNA übernommen. Die regeln halt gewissermaßen die Flexibilität und Spannkraft innerhalb bestimmter Regionen des Universums. Und die jetzige Informationen lauten halt, dass diese auf universumsweiter Ebene diese Kosmonukleotide eben diesen Widerstand erhöht haben.
Finde ich aber gerade nicht in der Peripedia, die Kosmonukleotide.
Guck mal unter Dorifa, das ist so das bekannteste.
Wie schreibt sich das?
Dorifa, wie man es spricht mit F.
Dorifa.
Mhm. Dorifer.
Ach, Dorifer.
Mhm.
Also D-O-R-I-F-E-R.
Ja, und groß.
Ah, natürlich. Ja, sprich weiter.
Und
die Kosmonukleotide, da waren wir. Ah ja, genau. Das,
genau.
Ah, ich habe nach Plural gesucht. Okay, Dorifer, alles klar.
Ja.
Das ist alles so ausführlich hier, unfassbar.
Wobei man dazu sagen muss.
Also was macht jetzt diese DNA? Die ist sozusagen dann die Grundlage alles über natürlichen Wesens in.
Es ist halt ein Regelungssystem, das dort wohl behauptet wird, im Perirodan Universum unser Universum zu regeln. Es gibt aber auch Stimmen, die einfach sagen, dass da Leute sich hinstellen, die halt genau wissen, wann ein Kosmonukleotid eben auf- oder zumacht und die den wie den dummen Eingeborenen halt erklären, guck mal, da ist die Sonnenfinsternis, und beziehungsweise sagen nicht, wenn ihr jetzt nicht macht, was ich will, dann passt mal auf, was jetzt am Himmel passiert. Und dann kommt die Sonnenfinsternis und alle werfen sich in den Boden und danach wissen sie, das ist der Gott, weil der kann hat es nämlich geschafft, dass die Sonne wieder scheint. Das wäre gewissermaßen der dramaturgische Trick, den unter Umständen mal als Notausgang benutzt werden könnte, um diesem manchmal schon etwas verstiegenen Universumsmodell auszuweichen. Es ist auch gar nicht klar, ob dieser Degrader jetzt kosmosweit ist. Er ist halt nur insoweit kosmosweit, wie man den Kosmos halt beobachten kann und an bestimmten Stellen ist. Das ist momentan noch nicht entschieden.
Okay, also die Superintelligenzen scheinen mir ja auch noch nicht die höchste Form zu sein. Da gibt es auch noch interessanterweise die Kosmokraten und die Chaotarchen.
Ja, auch dieses manichäische Weltbild, dass es da also sowas wie gute oder böse Kräfte gibt, ist natürlich ein bisschen komisch. Sie spielen jetzt innerhalb des Autorenteams auch ein bisschen damit, dass die Guten gar nicht so gut sind und vielleicht sind die Chaotarchen auch gar nicht so schlecht, wobei man das jetzt nicht so sagen kann. Im Moment in der aktuellen Handlung überfallen nämlich die Kräfte des Chaos mit großer Macht die, gerade die gesamte Milchstraße und haben sie gewissermaßen unter ihre Knute genommen.
Ist denn Chaos hier generell etwas Negatives?
Die Chaos-Kolonne, so heißt dieser Trupp von vielen Milliarden von Wesen, die da die Milchstraße gerade überronnen hat, scheint mir ein sehr recht geordneter Haufen zu sein.
Ja, interessanterweise gibt es ja auch einen Periroden, nämlich ist noch gar nicht so lange her, 2300, muss gerade mal ein Jahr her sein. Heißt Vorboten des Chaos.
Ein exzellenter Roman, den ich einfach nur super empfehlen kann, weil er ist sehr actionlastig und es geht richtig zur Sache und man ist sofort in einer absolut spannenden Handlung drin und
gibt's auch gelesen als Hörspiel?
Ja, ich glaube in so einer Marketing-Bundle mit Computerbild, Spiele oder sowas.
Lässt sich auch im Internet finden, sozusagen.
Als Einstieg kann ich es wirklich empfehlen, weil auch ein ganz neuer Handlungsstrang dort eröffnet worden ist, der mit wenig Voraussetzungen funktioniert.
Mhm. Ja, das Universum von Perirodan. Gibt es denn noch etwas Abschließendes zu bemerken, was wir jetzt vielleicht noch nicht touchiert haben? Ich meine, durch das ganze Periversum werden wir uns hier ohnehin nicht diskutieren können.
Nee, ich finde nochmal wichtig, dass die Leserschaft sich gewissermaßen des Projekts angenommen hat, dass wichtige Autoren, Redaktionsmitarbeiter alle ehemalige und natürlich nach wie vor Fans sind und dass diese Verbindung zwischen der Fanbasis und den Machern aus meiner Sicht ausgezeichnet funktioniert und wie so ein basisdemokratisches Mittel funktioniert und auch den wirtschaftlichen Erfolg der Serie natürlich unterstützt, weil wenn Dinge in eine falsche Richtung abdriften, kommt entsprechendes Feedback sehr schnell und sehr fundiert und man kann das auch lesen. Also die Macher können das sehr schnell lesen, und zwar oft innerhalb von 10, 12 Bänden und sogar gewissermaßen nochmal einen anderen Weg einschlagen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Trotzdem ist es schwierig, so ein Kollektiv von vielleicht 10, 12 Mitarbeitern mit jeweils eigenständigen kreativen Ideen so zu verzahnen, dass denen die Arbeit Spaß macht, jeder seine Idee reinbringt und auch die Qualität gut ist. Also ich finde die Qualitätsschwankungen, die manchmal da sind, Klaus Frick, der Chefredakteur von Perioden, wenn er dann auf Kritik antworten muss, sagt eben manchmal, meine Alternative ist nicht ein gutes oder ein schlechtes Heft, sondern ein Heft oder kein Heft zu veröffentlichen.
Aber es muss eigentlich jede Woche eins raus.
Es muss jede Woche eins raus.
Ganz schöner Stress.
Ja.
Lesen die denn alle? Also ich meine...
Ja.
Oh Mann.
Ach, nochmal zum... Der Arbeitsprozess ist so, es gibt Exposé-Autoren, die nur Outlines festlegen und die Anknüpfungspunkte an die Vor- und die Folgeromane darlegen. Und innerhalb dieses Handlungsgerüsts hat dann der jeweilige Autor einen mehr oder weniger großen oder auch von ihm, dem Autor, gewissermaßen auch zu schaffenden Freiraum, in dem er sich austoben kann oder auch manchmal nicht tut.
Mhm. Und dann ergibt sich das alles. Gibt es denn eigentlich auch, also gab es oder gibt es Pläne, das Perironen-Universum mal auf andere Medien in irgendeiner Form zu expandieren?
Ja, das gibt es in unterschiedlichster Form, momentan wohl recht erfolgreich mit Hörspieladaptionen, auch ganz zeitnah zu den aktuellen Heften und auch das Genre des Hörbuchs mit den Heftromanen. Es gibt ältere Texte zum Beispiel als Download PDF-Dokumente in recht günstig, ich glaube 10 Cent pro altem Heft kann man sich
direkt vom Verlag
runterladen. Es gibt immer mal wieder Versuche, zum Beispiel in die Verfilmung hineinzugehen. Es gibt ja einen inzwischen mit Kultstatus behafteten Perioden-Film aus dem Jahre 65, glaube ich, in Italien mit dem Cinecittà-Prinzip als sehr trashigen, aber zur damaligen Zeit durchaus auch ernstzunehmenden Film, also ernstzunehmende, wirtschaftlich ernstzunehmende Produktion geplanten Film, der sehr viel Zeitkolorit inzwischen mit sich bringt, aber wenig Perirodan. Mhm. Aber diese Urgeschichte doch so dargestellt hat, dass man durchaus auch die Folgeromane, also diese Exposition hat man schon gesehen und man kann dann was damit anfangen. Comics gab es Anfang der 70er Jahre, gibt es jetzt momentan von der Krokodilfarm in Hamburg ein Kollektiv, das versucht, diesen der direkten Kontinuität der damals eingestellten sogenannten Pop-Art psychedelischen Comics-Kultur das fortzuführen und mit erstaunlichen Erfolg. Sie haben also wirklich den Stil der Zeit damals getroffen.
Welcher Zeit war das?
Das war Anfang der 70er Jahre. Sehr so ein Superhelden, klassischen Marvel-Stil mit ganz explodierenden Pop-Art, Hippie-Farben. Mhm. Also der Weltraum war nicht mehr schwarz, sondern das war so ein einziger LSD-Trip.
Ja, damals war ja auch noch, ich meine, muss ja immer klar machen, 61 ging Perioden mit einer Mondlandung los, die dann real erst viele Jahre später stattgefunden hat. Ja. Also es war sicherlich absehbar, dass alle dahin wollten.
Es war das Kennedy-Statement. Kennedy hatte das im Mai 61 propagiert und die Macher haben einfach dieses Statement innerhalb von 10 Jahren einfach 1:1 übertragen und damit die Perioden-Heftromanserie fängt also im Jahre 1971, 19. Juni 1971 an.
Ah, wobei ihnen dann die USA sozusagen tatsächlich noch zuvor kamen.
Genau, die Realität kam ihnen zuvor und es war damals im Jahre 61 natürlich ein Zukunftsroman, etwas aus dem Jahr 71 zu schreiben. Dadurch kommt auch die etwas absurde Situation, dass natürlich, wenn heute die alten Hefte produziert werden, sie natürlich schon in der Vergangenheit liegen. Also die ersten 50 Hefte sind alle jetzt erkennbar in einem Paralleluniversum angesiedelt, weil das bei uns nicht geschehen ist.
Hm. Was ich mich auch frage, ich meine, das ist ja nur wirklich eine zutiefst deutsche Kulturgeschichte, das Perirodern. Wie schätzt du denn da die Chancen ein, dass das auch nochmal sich globalisiert? Ich meine, alles, was aus den USA kommt, das findet irgendwie überall Widerhall. Perirodern in dem Sinne ist nicht so bekannt. Also ich denke mal, über die Grenzen von Deutschland hinaus, es wird auch in anderen Ländern produziert. Ich weiß nicht, wo überall Perirodenhefte übersetzt und erschienen sind.
Es sind Nischenprodukte in anderen Science-Fiction-Märkten und den dortigen Kennern bewusst. Und ich glaube auch, dass jeder, der sich weltweit als Science-Fiction-Fan und Kenner bezeichnet, dieses Phänomen Perirodern kennt, weil es die langdauerndste und langlaufendste Serie ist mit der unvorstellbaren großen Menge an kontinuierlichen Texten ist. Eine Globalisierung halte ich für nicht so wahrscheinlich, weil jetzt die Globalisierung von solchen Phänomenen läuft über audiovisuelle Medien und dafür halte ich Perirodern nicht mehr so geeignet, einfach weil das Universum so komplex ist. Und ist sehr und auch bestimmte Dinge für den amerikanischen Markt nicht so leicht zu erläutern sind. Also der erste Roman endet damit, dass Perirodern seine Schulterklappen von der US Space Force abreißt und damit Fahnenflucht begeht. Ich weiß nicht, ob man das für ein amerikanisches Publikum in irgendeiner Form aufbereiten kann.
Ja, vielleicht nicht für ein amerikanisches Publikum, aber ich glaube, für den Rest der Welt wäre das ein durchaus aktuelles Thema.
Ja, mir fällt aber außer der FIFA-WM eigentlich kein Produkt ein, das so globalisiert und erfolgreich ist und den amerikanischen Markt dabei ignorieren kann. Und die Formel 1 ist auch noch ähnlich dran. Ich glaube, Perirodern wird das nicht
vielleicht
schaffen.
Ist das ja auch ein Trend der Zeit. Aber gibt es denn dann andere Kulturprodukte oder auch speziell Science-Fiction-Geschichten oder Filme, wo ein Einfluss von Perirodern klar ersichtlich ist?
Ja, also in der jüngeren Zeit sehe ich es bei Independence Day von Roland Emmerich. Der kommt aus dem Schwäbischen und sein Production Designer Oliver Scholl hat als Risszeichner großartige Zeichnungen im Perirodern Risszeichner-Team abgeliefert, ist dann mit, hat auch ganz bewusst von sich als Designer verstanden, eine Ausbildung gemacht und ist dann als Production Designer mit Roland Emmerich nach Hollywood gegangen und hat dort nach wie vor große Erfolge auch für viele andere Filme gearbeitet. Und bei Independence Day sieht man ein Prinzip, dass der Staatschef auch der Held ist. Und das ist auch nochmal bei Wolfgang Petersen in Air Force One, wo der Präsident wirklich aktiv eingreift und Dinge tut. Und das ist, glaube ich, etwas, das liegt in der Tradition von Perirodern. Denn der ist gewissermaßen der Staatschef, der lässt sich wählen, aber er ist auch derjenige, der an vorderster Front sich irgendwie den ins Einsatzkommando setzt und dann den entscheidenden Hack macht.
Der totale Superheld sozusagen.
Und das ist etwas, was, glaube ich, für die Amerikaner aus der Kenntnis ihrer Kultur eigentlich vollkommen unvorstellbar ist, und da mussten halt die Deutschen, die Hollywood erobert haben, Petersen und Emmerich kommen, die genau diese vollkommen naive Sicht dann auch wirklich in ihren Filmen reingetragen haben und ich glaube etwas dabei sogar geschafft haben, was ihnen die Amerikaner nie haben bringen können. Also wirklich mal den Chef zu sehen. Und als Bush das dann mit Mission Accomplished versucht hat, ist es dann ja auch entsprechend in die Hose gegangen, weil da kann man halt den Hollywood-Vorbildern nicht mehr folgen. Ne? Aber das scheint mir auch so ein bisschen, da wollten sie wirklich die Bilder aus Independence Day gewissermaßen nachholen und das hat nicht geklappt.
Es gibt jetzt noch so Begleitpublikationen, sowas wie Atlan, die auch als Hefte erscheinen.
Ja.
Was spielt das für eine Rolle?
Also der Atlan ist quasi ein freundlicher Antagonist von Perirodern, der von der Superintelligenz S in eine ähnliche Funktion gebracht worden ist wie Perirodern, aber zu einer Zeit, als die Menschen auf Terra noch praktisch in primitiven Verhältnissen gelebt haben. Die Figur wurde also nach etwa einem Jahr einfach eingeführt und hat dann auch so die Vergangenheitsperspektive eröffnet. Und interessant ist einfach, dass man jetzt zwei Helden, ähnlich wie Winnetou und Old Shatterhand, hat, die so unterschiedliche Aspekte von Mannsein und von Heldsein verkörpern. Adlan ist härter, draufgängerischer, mehr der Womanizer, in der Verfolgung von Zielen logischer und unerbittlicher. Perirodan ist sogar als Figur, wird er sogar eher gemieden. Die Figur Perirodan ist mit all den kosmischen Ereignissen und Geschichte, die ihm gewissermaßen als Mensch aufgebürdet wird, für die Autoren sehr schwer zu beschreiben, so dass man inzwischen das Phänomen sieht, dass die Seitenprotagonisten, die mal für ein Heft zum Helden des Tages werden und am Ende des Tages, wenn alles vorbei ist, Perirodan die Hand schütteln dürfen, und die schildern dann diesen Menschen, der seit mehreren Jahrtausenden lebt, unglaubliche Lebenserfahrung hat und eigentlich als normaler Mensch aus Fleisch und Blut dramaturgisch nicht mehr so richtig handhabbar ist.
Schwierig mit Übermenschen da, aber auch noch eine Bezug zu finden.
Und Adlan wiederum, der kann das besser, weil der ist aus diesem Sternenreich der Arkoniden sowieso schon als Prinz geboren und war sowieso gewohnt, so in kosmischen Zusammenhängen zu agieren, und dem macht das erstmal wenig aus. Also
Adlan ist kein Terraner, sondern der ist von Erdboniden.
Genau. Mhm. Und wenn der 10.000 Raumschiffe in die Schlacht schmeißt, dann hat er das schon hunderte von Male gesehen, und dann weiß er, dass da Millionen von Menschen umkommen, aber er tut es dann trotzdem, weil es gemacht werden muss, und dann macht er das dann auch, und dann vergeudet er auch keinen einzigen Gedanken mehr über die moralische Implikation, sondern dann wird das umgesetzt.
Gibt's denn, komme ich jetzt gerade so drauf, hast du so Lieblingsvölker? Gibt's da irgendwie in dem Universum oder ein Lieblingsraumschiff?
Also es gibt ein tolles Raumschiff, das, glaube ich, für alle wichtig ist. Erstmal als Gattung will eigentlich zumindest die Risszeichner finden alle diese Standard-Kugelraumschiffe der Terraner toll.
Sind das die Raumer?
Jedes Raumschiff ist ein Raumer.
Das ist ja das Wort, was ich so toll finde.
Aber früher waren standardgemäß wirklich in einer ganz klaren Hierarchie alle Raumschiffe der Terraner und auch der Arkoniden und anderer verwandter Völker waren Bauartprinzip immer so Kugelraumschiffe mit einem Ringwulst, in dem die Triebwerksanlagen drin saßen. Und aus dieser Bauprinzip wurde dann mal das Kombinationsträgerschiff der Universumsklasse namens Sol geboren. Das waren nämlich zwei Kugelraumer eben dieser Universumsklasse, die jeweils 2.500 Meter Zellendurchmesser haben, und die wurden durch ein zylindrisches Verbindungsstück von 1500 Meter Höhe zu einem hantelförmigen Raumschiff zusammengefügt, eben das Kombinationsträgerschiff, und das ist die sogenannte Sol, und die ist über inzwischen viele, ich glaube schon seit Band 700 in der Heftserie, und ist gewissermaßen so ein Icon der Serie geworden und ein Generationenschiff und hat eine unglaublich verwickelte kosmische Geschichte inzwischen hinter sich.
Okay, ich denke, jetzt haben wir das Thema ganz gut eingepackt. Perirodan, also auch für euch nochmal neu zu entdecken, gibt's jede Woche am Kiosk, gibt's auch im Internet unter Peripedia, und ist auf jeden Fall so ein ganz spezielles deutsches Kulturgut, was nicht jeder kennt. Auch mir ist es weitgehend verborgen geblieben bisher, muss ich sagen, aber faszinierend finde ich es trotzdem. Ja, das war Chaos Radio Express Nummer 35, der Podcast vom Chaos Computer Club. Wenn ihr Hinweise habt zu diesem Thema, Wünsche für andere Themen, Kritik, Anregungen oder sonstige Bemerkungen, wie immer gerne per E-Mail chaosradio@ccc.de, und wir hören uns sicherlich bald wieder. Ich sage erstmal danke an Gregor.
Ja, danke Tim.
Und das war's, und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Chaos Radio.